Hallo, wir sind Maulwurf der Vernunft und ihr hört uns auf 93,0 MHz oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder ähnliches. Und heute haben wir den 9. März 2024 und unsere heutige Sendung handelt vom 8. März, von gestern. Genau, wir wollen heute ein bisschen drüber reden, über die Eindrücke der Demo in Hamburg und über die Redebeiträge.
Ja, vielleicht habt ihr ja erstmal Lust zu erzählen, wie ihr eigentlich gestern, mit welchem Gefühl ihr gestern auf diese Demo gegangen seid, beziehungsweise was eigentlich so der 8. März für euch bedeutet. Genau, wie ihr so in diesen Tag geht.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber wir haben ja so vor einem Jahr auch schon mal ein bisschen über den feministischen Kampftag gesprochen. Und ihr könnt die Folge auch nochmal bei uns im Podcast-Feed finden. Sie heißt Zum feministischen Kampftag, Rückblicke, Konfliktlinien und aktuelle Kämpfe. Und da haben wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, woher der feministische Kampftag eigentlich kommt und wieso ja die feministischen Bewegungen diesen Kampftag etabliert haben und was da eigentlich für Themen auch in der Vergangenheit schon ausgefochten wurden. Und ich glaube, für mich ist es dann auch schon so, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ah ja, krass, das ist irgendwie nochmal so ein Tag, wo wir so darüber nachdenken, was wir eigentlich so als Teile von feministischer Bewegung eigentlich so in Verbindung mit anderen Frauen oder Flinter eben gemeinsam erreicht haben und was für, also das ist halt auch was bedeutet, dass man sich irgendwie so, ja, Raum nimmt und eben an einem Tag gemeinsam sich nochmal stärker vielleicht auch als sonst aufeinander bezieht und dadurch eben auch so eine Sichtbarkeit oder so erlangt. Und ich finde es dann immer spannend zu schauen, okay, was geht eigentlich, also nochmal stärker so zu schauen, was geht eigentlich bei den anderen gerade, wie sehr überschneiden wir uns eigentlich gerade in Themen, wo stehen wir eigentlich so als Bewegung? Und ja, eigentlich auch so ein bisschen dieses, keine Ahnung, nice Gefühl, dass Flinter zusammen auch in den öffentlichen Raum gehen, nicht nur mit so einem, keine Ahnung, symbolischen Tag oder was, sondern dann halt eben auch ganz konkret auf die Straße. Und in Hamburg gab es da ja sogar ein paar Demos, da können wir ja gleich auch nochmal drüber reden, wie wir das so finden, dass es ein paar Demos gab und was da vielleicht auch für verschiedene Themenschwerpunkte sind. Aber genau, dass man überhaupt in den öffentlichen Raum eingreift und die Themen auf die Straße bringt und dadurch eigentlich auch die Möglichkeit hat, die nochmal auch an andere im öffentlichen Raum zu adressieren und sich aber auch gegenseitig irgendwie, ja, viele und stark zu fühlen und ja auch inhaltlich aufeinander zu beziehen. Das finde ich eigentlich was super Nices, woraus ich auch eigentlich Energie ziehe und ja mich deswegen auch immer auf diesen Tag freue.
Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du gleich dann noch dazu sagst, wie du fandest, dass das gestern so vielleicht verwirklicht wurde, dieses Zusammenbringen von Kämpfen oder dieses Zusammenbringen von irgendwie feministischen Bewegungen. Aber da reden wir ja gleich noch drüber.
Ja, voll das, was du sagst. Ich glaube, so neben dem so sehr offensichtlich politischen finde ich den Tag auch einfach mega nett, mit Flinter zu verbringen und sich irgendwie eine gute Zeit zu machen und dann auf der Demo laut zu sein, aber sich halt eben auch ja den Tag irgendwie nett zu machen und sich darauf irgendwie zu fokussieren.
Okay, also wir haben jetzt gerade nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass es wirklich 4 Demos gestern gab. Und zwar eine morgens früh von Verdi, dann nachmittags den Women's March und dann noch die Demo von so den roten Gruppen in Hamburg und dann abends um 18 Uhr die am Rathausmarkt gestartet ist von dem 8M-Bündnis. Und ich finde schon irgendwie echt richtig krass, dass es einfach 4 verschiedene Demos am 8. März gibt. Und ich verstehe es zum Teil schon, zum Beispiel, dass irgendwie so morgens dann diese Verdi-Demo stattfindet mit so den Kita-Angestellten und so. Also das verstehe ich vielleicht noch irgendwo oder so, aber ich finde es dann schon noch eigentlich krass zu sehen, dass, was du ja vorhin meintest, also mit, dass es eigentlich schon noch irgendwie nice, wenn man am 8. März irgendwie so feministische Bewegung so zusammensteht und zusammen auf die Straße geht, dass das anscheinend einfach überhaupt nicht klappt. Und ich meine, dass es irgendwie so eine Demo von den, so den roten Gruppen gibt in Hamburg und dann irgendwie diese 8M-Demo, dass das auf jeden Fall zwei verschiedene Demos sind und dass es dann irgendwie auch den Women's March gibt und sowas. Und ja, genau, auch die Verdi-Demo. Irgendwie denke ich mir so, wieso kann es nicht mehr zusammengebracht werden? Und irgendwie macht mich das schon auch voll sad. Also, dass es irgendwie so diese krasse Spaltung mit feministischer Bewegung gibt. Jetzt gerade ja halt irgendwie auch nochmal viel krasser wegen so einer Ostkonflikt auch schon wieder. Und ja, irgendwie verstehe ich halt auch voll, dass Leute nicht mit TERFs rumlaufen wollen oder dass Leute nicht mit irgendwelchen ParteipolitikerInnen zusammen wollen, zusammenlaufen wollen. Und ja, das, also ich kann das voll verstehen, aber trotzdem merke ich dann, dass ich mich, also gerade am 8. März, wo ich mich, glaube ich, eigentlich so, ja, so, weiß nicht, wo ich mir eigentlich so eine Bestärkung oder sowas von hoffe, ich eigentlich, also gerade auch gestern gemerkt habe, ich gehe eigentlich jetzt gerade eher irgendwie mit so einem schwachen Gefühl hier raus und eher mit so einem frustrierten Gefühl, nicht als so, nicht mit diesem Gefühl von so, boah, wir kämpfen hier irgendwie zusammen, sondern tatsächlich eher mit so einem, boah, irgendwie, es gibt so viel Streit in dieser Bewegung. Und das fand ich gestern auf jeden Fall irgendwie schade.
Ja, vor allem nicht nur die verschiedenen Demos, sondern ich fand sogar auf dem 8M auf der Demo die verschiedenen Blöcke und auch innerhalb der Blöcke irgendwie kam mir das sehr vereinzelt oder irgendwie abgetrennt voneinander vor.
Ja, voll stimmt, weil es dann ja auch schon noch so darum geht, so wer läuft jetzt in welchem Block und gerade auch so der radikale Queeren-Block hat sich ja schon noch mal krass so von diesem Bündnis auch distanziert in deren Aufruf und ja, also genau, was du sagst, irgendwie selbst auf der einen Demo, auf der 8M-Demo, trotzdem alles noch in sich voll gespalten.
Ja, voll. Vielleicht können wir nochmal kurz zusammenfassen, was es alles für Blöcke gab auf der 8M-Demo. Oder wer da alles mitgelaufen ist, ja.
Ja, voll. also ich glaube, es hat also ich glaube, ganz vorne war ein Flinterblock. Dann gab es den klare Kante gegen Rechtsblock.
Ich glaube, dazwischen kam noch der Sexworker-Block.
Sexworker und Trans People?
Ah,
Block. Genau, dann klare Kante gegen rechts. Dann gab es so den zweiten Lauti, oder?
Ja, auf den wir nachher bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen.
Stimmt. und dann kam so der All-Gender-Block mit halt Queer-Fan-Block und.
Ich glaube, es war sogar ein Versuch, Leute zusammenzubringen, weil er hieß radikaler Queer-Fan-Block.
Wie meinst du?
Ah, ich dachte, es sollte so Red-Fams und Queer-Fams vereinen. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Keine Ahnung.
Oh ja.
Ich weiß nicht.
und ganz hinten kamen noch so ArbeiterInnenkämpfe, oder? Also mit IJV und Falken und so.
Ah.
Ja. Habe ich auch erst heute gesehen, dass es diesen Block auch noch gab.
Okay.
Ja, genau. Ich glaube, das war ein anderer
Block. Ja, vielleicht war das mit dem radikalen Queer-Fan-Block auch eher so gemeint, dass sie radikal queer-feministisch sind und sich ein bisschen von den Liberals abgrenzen wollten.
Ja, ich glaube, ich wollte nochmal zurück dazu, wie das so ist mit den verschiedenen Demos. Ich glaube, an sich kann ich verstehen, dass es so das Bedürfnis gibt, auch so mit eigenen Themenschwerpunkten oder so nochmal eine Sichtbarkeit auf der Straße zu bekommen und auch sich besser austauschen zu können, weil es ja irgendwie so ein Klischee oder so, dass das 8M-Bündnis einfach krass viele Anfragen für so Redebeiträge bekommt und davon gar nicht alle aufgenommen werden können, weil es einfach so viele Leute gibt, die gerne reden wollen. Und deswegen, ja, finde ich schon okay, dass es irgendwie so extra Orte dafür gibt, auch wenn ich mir wünsche, dass die mehr aufeinander bezogen sind. Also ich fand es zum Beispiel beim letzten 8. März total nice, auch wenn es so einen viel Platz eingenommen hat und wir es ja auch ein bisschen kritisch reflektiert haben, dass so ja, die Verdi-Streikenden auch aus den Kitas und ich glaube auch Pflegebereich war letztes Jahr auch, ne, dass die eben auch ja dann mit ihren Reden auf die Bühne gegangen sind und man so das Gefühl hatte, okay, hier sind gerade so die aktuellen Streiks und die Kämpfe halt mit so, ja, vielleicht ganz anderen Schwerpunkten oder so in, ja, in ein solidarisches Verhältnis gebracht. Also dass so Arbeitskämpfe und keine Ahnung, vielleicht ja, keine Ahnung, queer-feministische kulturelle Errungenschaften oder so, dass das irgendwie so total nah beieinander steht und man so richtig merkt, okay, das ist ein Kampf. Und das würde ich mir, glaube ich, dann auch bei diesen verschiedenen Demos wünschen, weil ich, keine Ahnung, was ich ein bisschen krass finde oder so, was ich halt eine Verschlechterung von dem Verhältnis von den roten Gruppen zum 8M-Bündnis wahrnehme, ist, dass diesmal die Demo quasi parallel gelaufen ist zu der 8. März-Bündnis-Demo. Das ist eine Neuerung, denn in den letzten Jahren war es ja eigentlich immer so organisiert, dass es nicht ein Entweder-Oder sein musste für Leute, die gerne auf eine Demo gehen wollten, sondern dass es, keine Ahnung, im letzten Jahr zum Beispiel im Anschluss an die 8. März-Bündnis-Demo möglich war, dann eben zu den roten Gruppen auf ihre eigene Demo zu gehen. Und das finde ich irgendwie, da bezieht man sich halt noch so aufeinander und sagt so, okay, wir haben vielleicht irgendwie grundsätzlich andere Ansichten und möchten vielleicht irgendwie nicht, ja, zusammen auf eine Demo gehen, aber es ist theoretisch möglich. Und jetzt kam es mir wirklich doll wie so ein Angriff oder so eine krasse Konkurrenz miteinander vor, und das macht mich wirklich traurig. Weil ich glaube, ja genau, also ist ja eh klar, dass so Spaltungen in der Linken halt so ein Problem ist, weil wir eh so krass marginalisiert sind und ich glaube eigentlich viel mehr inhaltlich aneinander interessiert sein müssen, um so voneinander zu lernen, weil, ja, keine Ahnung, ich eigentlich, wenn man wirklich linke Politik machen will, das gar nicht als, ja, so einen krassen Widerspruch sehe, irgendwie klassenkämpferisch und stark feministisch unterwegs zu sein, sondern eine perfekte Ergänzung. Aber darüber können wir vielleicht noch reden. Und jetzt war es dann halt schon heftig, dass so diese, Demo der roten Gruppen ja auch am Rathaus sozusagen in der Nähe vorbeigekommen ist und dafür gesorgt hat, dass die 8. März-Bündnis-Demo verzögert loslaufen konnte. Was mir, also ja, keine Ahnung, das finde ich wirklich krass unsolidarisch und ein schlimmes Konkurrenzverhältnis, und genau, das ärgert mich wirklich. Ich weiß auch nicht, was genau zu dieser Verschlechterung beigetragen hat. Im letzten Jahr war es ja schon noch anders.
Ja, mein erster Gedanke war zu der Verschlechterung, die du gerade angesprochen hast, schon, dass wahrscheinlich ja auch noch Ostkonflikte reinspielt. Gerade ja auch, weil es irgendwie nochmal zu diesem Ausschluss von Zora aus dem 8. März-Bündnis kam und die sich dann ja auch der anderen Demo von den roten Gruppen angeschlossen haben. Aber genau, nur weil es diesen Ausschluss von Zora gab, heißt es ja nicht, dass der Nahostkonflikt kein Thema auf jetzt der 8M-Demo war. Also ich habe jetzt nicht explizit Redebeiträge gehört, die sich darauf bezogen haben, aber es gab ja schon viele Schilder und irgendwie Zeichen oder so, die trotzdem sich da auf diesen Konflikt bezogen haben. Und da würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das so gestern wahrgenommen habt.
Ja, ich fand es auch irgendwie auffällig, dass das in den Reden nicht so eine Rolle gespielt hat. Und ich hätte schon deutlich das Gefühl, dass es halt so eine bündnispolitische Entscheidung gewesen ist, dass man halt so gesagt hat, okay, wir bearbeiten das Thema nicht explizit, sondern es geht uns eher darum, okay, wie, kann eigentlich eine echte feministische Außenpolitik aussehen und wie sehr bedeutet das, die soziale Situation von Flinter überall in der Welt in den Blick zu nehmen. Und es war ja auch vorher so eine Ansage, irgendwie, dass so keine nationalen Symbole auf die Demo mitgebracht werden sollen. Und ich würde sagen, das hat zu weiten Teilen geklappt. Ich will nicht sagen, dass ich nicht irgendwo auf Plakaten die ein oder andere Palästina-Flagge gesehen hätte oder so, aber es gab auch so ein Israel-solidarisches Blöckchen, irgendwie so eine kleine Gruppe. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die halt auch trotzdem so Nationalflaggen mitgebracht haben. Aber ich finde es eigentlich hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass nochmal so zum Beispiel in dieser Frage von so Kriegen weltweit auch nochmal vielleicht auf Vergewaltigung oder so als eine patriarchale Kriegswaffe oder so eingegangen wird. Da hätte ich schon noch ein bisschen, ohne dass man jetzt vielleicht irgendwie, keine Ahnung, auf diesen Zwei-Seiten-Talk reinfallen muss, gewünscht, dass man nochmal ein bisschen so stärker die feministische Perspektive in dieser Auseinandersetzung stark macht.
Ja, voll, das, was ihr sagt. Mich würde voll interessieren, weil ich finde, das klingt so, als würdet ihr gerne auch, oder ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, dass ihr auch irgendwie so dann auch gerne mit so anderen Leuten laufen würdet oder so. Und ich fand schon, also es waren ja trotzdem auch rote Gruppen auf der Demo, auch so Gruppen, wo man halt weiß, dass sie explizit diese Gewalt leugnen. Und da wird mir schon auch anders irgendwie, wenn ich dann, also wenn ich sehe, dass ich mit denen auf einer Demo laufe, so. Also wie seht ihr das oder was wäre da für euch eine Lösung?
Ja, ich weiß nicht, also beim 8. März, da laufen ja auch so, keine Ahnung, Kirchen und sowas mit und die Grünen und alles. Alter, ich glaube, die grüne Jugend hat sogar eine Rede gehalten, als es eigentlich ja vor die AfD-Zentrale gehen sollte, was nicht geklappt hat. Die Cops haben das in letzter Minute verboten, dass die Demo tatsächlich dann vor der AfD-Zentrale halt macht. Aber genau, ich glaube, das sind eigentlich auch schon Gruppen, mit denen ich irgendwie aus anderen Gründen vielleicht nicht gerne, also nicht unbedingt gerne gemeinsame Sachen machen möchte. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es, glaube ich, okay, dass es dann am 8. März irgendwie so eine ja krass zentrierte Auseinandersetzung um so feministische Themen gibt. Und dann ist es mir, genau, dann finde ich es eigentlich erträglich oder so, zusammen auf einer Straße, auf die Straße zu gehen. Ich habe das schon vor nicht allzu langer Zeit auch ein bisschen anders gesehen. Aber ich glaube, ich habe dann halt wirklich auch Lust, irgendwie in der Sache zu streiten. Und das ist dann vielleicht jetzt irgendwie was für mich, dass ich mich nicht darum bemüht habe, sowas dann auch in das Bündnis einzubringen oder so. Aber dann genau eben darüber zu reden oder so, wie so faschistische Organisierungen, ja genau, auch eben so Vergewaltigungen oder sowas, ja, in kriegerischen Auseinandersetzungen halt so als widerliches Mittel einsetzen. Und genau, ich hätte eher Bock dann daran, so, keine Ahnung, entweder eine gemeinsame Entwicklung oder so Bruchlinien deutlich zu machen, als genau mich vor allem auf die Sachen zu konzentrieren, die sie vorher so gesagt haben. Ich glaube, es hat schon auch eine Grenze bei mir. Aber ja, genau, ich habe irgendwie die, glaube ich, in den letzten Jahren eher ein bisschen gelockert, wie viel ich bereit bin, für so gemeinsamen Austausch zu ertragen. Weiß nicht, ob das cool ist.
Ja, voll interessant. Ich fand es auch gestern auch aushaltbar. Also das, was ich gesehen habe, genau. Ich habe zum Beispiel nämlich keine Nationalflaggen oder so, glaube ich, gesehen. Und auch sonst die Symboliken. Also ich habe halt nur gesehen, dass die so ihre Fahnen halt oben hatten. Aber mehr auch nicht. Und deswegen fand ich es auch, ja, aushaltbar. Und in Theorie, finde ich, klingt das auch mega gut, was du sagst, irgendwie sich mehr auszutauschen und irgendwie zu gucken, okay, wo kämpfen wir gemeinsam oder so. Aber ich frage mich schon auch, wo das passieren soll. Also wo diese Räume sind, wo man, oder auch diese Situation an sich, wo man irgendwie normal miteinander reden kann oder so. Ja, und ich weiß nicht, ob zum Beispiel halt, also anscheinend hat das Bündnis ja da drin auch gefailt, wenn jetzt die Demo zur gleichen Zeit stattgefunden hat von denen irgendwie, gab es ja anscheinend in dem Bündnis auf jeden Fall keinen Raum für diese Diskussion. Und ich frage mich dann, glaube ich, schon auch, wie viel dann wirklich da bleibt, wofür man gemeinsam kämpft. Also wie viele Gemeinsamkeiten man dann wirklich halt noch hat. Also genau, so Klassenkampf oder so, ja, voll. Aber genau, ich glaube schon, dass da schnell Grenzen irgendwie aufkommen.
Ich kann mir irgendwie schon noch vorstellen, dass es in diesem Bündnis schon auch irgendwie eine Art von Raum gegeben hat dafür, für diesen Konflikt. Also wahrscheinlich, also bei weitem nicht genug, aber irgendwie denke ich mir schon, dass wahrscheinlich irgendwie eine Art von Gespräch oder so dazu irgendwie passiert ist. Ich glaube nicht, dass es der beste Ort ist, um den Auskonflikt zu diskutieren, weil 8M-Bündnis ja, ist nicht eher irgendwie zerschritten ist in vielen Dingen und so. Aber irgendwie denke ich, dass es halt, um irgendwie so ins Gespräch zu kommen, Leute Lust haben müssen, darauf, diesen Konflikt überhaupt lösen zu wollen und nicht irgendwie so, ja, immer weiter so in diesem Konflikt zu verharren und irgendwie die Fronten sich immer weiter verhärten irgendwie dadurch, dass auch irgendwie einfach so die Möglichkeit, dass eigenen irgendwie Falschliegens immer so weiter in die Ferne rückt und keine Ahnung, ja. Das denke ich mir noch so ein bisschen dazu.
Ja, ich glaube, mir geht es auch gerade gar nicht so darum, irgendwie jetzt wirklich Israel-Palästina zu klären oder so, sondern eher auf einer anderen Ebene so um diese Leugnung von ekelhaftester patriarchaler Gewalt, gezielte Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung etc. So, ich finde, das muss halt irgendwie ja, Platz haben. Also wenn es um Feminismus geht oder so, muss man jetzt nicht unbedingt vielleicht Palästina, Israel klären, aber halt so genau Gruppen, die das leugnen, so diese Art von Gewalt, finde ich halt, ich finde, darum geht es vor allem halt irgendwie so. Darf ich eine spicy Frage stellen?
Ja.
Würdest du das Gleiche über so Kirchenleute und die Grünen auch sagen?
Was jetzt?
Also, dass man da auch eine Bereitschaft zeigen muss, irgendwie mit denen ein Thema klären zu können?
Irgendwie ist es was anderes für mich. Ich glaube, weil, also ich habe jetzt schon noch irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass irgendwie so, keine Ahnung, Bekannte von mir oder sowas einfach eine sehr andere Position als ich haben in diesem Konflikt. Und das sind ja schon, ich würde die trotzdem irgendwie als so Genossinnen oder sowas wahrnehmen dann. Und eigentlich denke ich so, okay, wir haben so ein bisschen vielleicht das Gleiche so, naja, keine Ahnung, Verständnis von irgendwie, dieses System ist scheiße und ja, irgendwie so eine radikale Kritik am System. Und das ist für mich auf jeden Fall mehr eine Ebene, auf der ich dann diskutieren will, als irgendwie, keine Ahnung, mit Kirchen, weil das ist, ja.
Ja.
Dann einfach nochmal so eine, also damit, das ist ja ein ganz anderer Ansatz oder eine ganz andere Vorstellung von, was will man eigentlich wirklich? Und ich sag jetzt nicht, also ja, doch, vielleicht erstmal so.
Ja, ich glaube, mir geht's auch, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich einfach nur um des Redens willen mit anderen Leuten irgendwie gerne reden möchte oder so, sondern dass es mir halt in diesem Bündnis, also das verfolgt ja auch so ein Ziel von einer bestimmten Praxis. Und ich glaube, solange das halt mit diesen Leuten im Bündnis möglich ist, bin ich bereit, mit denen zu reden. Also, dass man eben genau diese Demo auf die Beine stellt. Und dazu, denke ich, muss man dann auch für sich selber als Akteurin in so einem Bündnis die ja, roten Linien oder so für sich in, wie kann diese Demo eigentlich aussehen, klar haben. Aber solange bin ich auch bereit, auch mit den Kirchen oder so zu reden. Nicht, weil ich wirklich Bock auf die habe, aber ich glaube, das kommt ein bisschen so aus dieser Vorstellung, wie eigentlich auch so Organisierung im Betrieb oder sowas funktioniert, dass ich dann irgendwie schon denke, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen diese, keine Ahnung, das ist vielleicht irgendwie nicht die geilste Form von Arbeit oder so, aber das ist halt schon auch nötig, dass irgendwie in allen gesellschaftlichen Bereichen Leute anfangen, sich irgendwie, ja, keine Ahnung, antikapitalistisch gegen das Patriarchat zu organisieren. Und wenn, genau, Kirchenvertreterinnen auf dem Weg irgendwie ein bisschen was mitnehmen davon, dann ist vielleicht sogar wirklich auch ein bisschen was gewonnen. Aber das ist nicht vor allem das Ziel bei dieser Bündnisarbeit, sondern halt genau die eigene Form von, wie wollen wir eigentlich feministisch Raum nehmen, ja, mit vielleicht mit denen zu organisieren, aber vor allem sie mit wirklichen Genossinnen zu organisieren.
Ja, und ich gestern saßen wir so nach dem abends noch so mit ein paar anderen Genossinnen rum. Und da hat noch eine Genossin irgendwie, finde ich, was so voll Wichtiges gesagt oder was mich auf jeden Fall nochmal so zum Nachdenken gebracht hat, dass nämlich, die war so, wenn wir es noch nicht mal irgendwie in so, ja, linken Bewegungen oder linken Räumen oder sowas schaffen, miteinander irgendwie zu reden, wie soll das denn jemals klappen? Also so, das ist ja schon noch so das, was wir uns doch, keine Ahnung, gehofft von irgendeiner Utopie oder sowas, dass wir uns halt nicht irgendwie, ja genau, dass wir nicht mehr in so einem krassen Konkurrenzverhältnis oder in so einem Verhältnis miteinander stehen, wo irgendwie so Sachen nicht mehr ausgehandelt werden können und sowas, sondern so, wisst ihr? Ja, das fand ich irgendwie nochmal voll den wichtigen Punkt und dann irgendwie auch wieder sad.
Okay, ich würde sagen, es ist Zeit für einen Song. Wir können ja danach nochmal genauer besprechen, was eigentlich ganz genau auf dieser Demo ausgehandelt wurde und wofür sie organisiert war. Und wir starten direkt rein mit Stimmenherzen von Finna und Aini, die auch auf, ja, der Song wurde auch auf der Kundgebung am Anfang der Demo gespielt.
Das war Queer Feminist Cypher von ganz vielen unterschiedlichen Ghazal, Mino, Riot, Babsi Tollwut, Finna und anderen. Ihr hört Maulwurf der Vernunft auf 93,0 Megahertz und auf anderen Podcast-Formaten. Ich glaube, im Podcast hört ihr unsere Musik nicht, aber es gibt eine Playlist dazu. Hört da unbedingt mal rein.
Genau, die Playlist findet ihr in der Beschreibung von dem Podcast.
Okay, wir haben euch ja versprochen, dass wir noch mal ein bisschen drüber sprechen wollen, was es eigentlich so für verschiedene Redebeiträge auf der 8M-Bündnisdemo gegeben hat. Und ich dachte, vielleicht kann ich einmal insgesamt ein bisschen sagen, was für Gruppen eigentlich gestern so die Demo mit ihren Redebeiträgen bereichert haben. Ja, ich weiß nicht, also es gab so drei Kundgebungen und die erste war dann ja, als wir uns alle zusammen auf dem Rathausmarkt gesammelt haben und da hat ja vor allem erstmal so der Konzertact mit Finna und Lila Sophia und so den Auftakt gemacht und dann gab es ja nochmal, wie eigentlich immer, die Verlesung von dem Aufruf vom Bündnis und dann gab es so ein bisschen so eine internationalistische Perspektive, würde ich sagen, der Migrantinnenbund Hamburg und der JV haben gesprochen. Und danach ging es dann in den Redebeitrag vom Antifeminizid-Netzwerk Hamburg. Und die Linke hat gesprochen. Also ein bisschen Parteipolitik war auch. Ich fand es so eine ganz spannende Mischung eigentlich. Aber ja, genau, was ich vor allem irgendwie gut und spannend fand, war insgesamt auf der Demo, wie sehr so, keine Ahnung, materielle Forderungen für Frauen, aber auch Lesben, Inter-, Trans- und Agender-Personen stark gemacht wurden. Die zweite Zwischenkundgebung, die war dann ja leider nicht direkt vor der AfD-Zentrale, weil, wie gesagt, die Cops die Demo eben aufgehalten haben, davor das Büro zu ziehen und da nochmal einen starken Schwerpunkt gegen rechts zu setzen. Dort haben dann Klare Kante gegen rechts gesprochen, Rosa, Pia, der Lesbenverein Intervention, die DIDEF und die DIDEF-Jugend und die Grüne Jugend, wie gesagt. Da würde ich dann vielleicht auch nochmal sagen, dass ein bisschen unglücklich war, dadurch, dass man eben nicht ganz durchziehen konnte bis zum AfD-Büro, waren wesentliche Teile der sehr großen Demo, also es waren ja an die 10.000 Leute, die da waren, konnten gar nicht mitbekommen, was eben auf dieser Zwischenkundgebung passiert ist, auch weil der erste Lauti eben am Ende nicht mehr zu hören war, aber der zweite ja vom Südpol auch im Wesentlichen ein Partywagen war und die Inhalte nicht weiter kommuniziert hat. Genau, und es gab eine dritte Kundgebung, das war dann vor der Leihsalle, die Endkundgebung. Da haben dann der kurdische Frauenrat und Gemeinsam Kämpfen angefangen. Es gab eine Tanzperformance, dann hat Jugend im Exil gesprochen und Hamburg enteignet. Und den Abschluss haben die Falken gebildet und danach gab es nochmal eine zweite Tanzperformance vom Dance-Up-Kollektiv. Und damit ist dann auch so die Demo geendet. Genau, und unsere Überlegung war jetzt so ein bisschen, dass wir, auch unsere kleine Plattform hier im FSK nutzen wollen, um nochmal den Redebeiträgen Gehör zu verschaffen. Wir können leider gerade jetzt nicht alle abspielen, aber eine kleine Auswahl wollten wir euch zumindest irgendwie mitgeben, auch weil das vielleicht so ein bisschen zeigt, welche Themen uns irgendwie dann auch nochmal so bewegt haben und worüber wir auch so weiter nachdenken wollen. Genau, ich weiß nicht, der erste, den ich jetzt vielleicht nochmal ankündigen würde, ist der Antifeminizid-Netzwerk-Redebeitrag. Ich glaube, das hat schon eine große Rolle in Hamburg, im letzten Jahr, aber insgesamt auch in der feministischen Bewegung seit Jahren gespielt. Irgendwie nochmal gegen diesen patriarchalen Terror, die tödliche Gewalt gegen feminisierte Personen und vor allem auch Frauen aufmerksam zu machen, wie krass die tödliche Gewalt eben ist. Und das hat dieser Redebeitrag nochmal ganz gut zusammengefasst, aber halt dabei auch deutlich gemacht, okay, daran hängen aber auch Forderungen, die ein bisschen darüber hinausgehen, dass es eben ein Ende der Gewalt braucht, Ja, der Redebeitrag geht dann ja auch nochmal darauf ein, dass es eben auch eine Frage davon ist, wie finanzieren wir zum Beispiel ja, Infrastrukturen wie Frauenhäuser in Hamburg. Genau, aber wir hören jetzt erstmal den Redebeitrag.
Hallo, wir sprechen hier heute als Vertreterin des Antifeminizid-Netzwerks Hamburgs. Wir möchten mit unserem Netzwerk verschiedene Kämpfe gegen Feminizide, also die geschlechtsspezifische Ermordung von Frauen, Lesben, Trans, Inter- und Nichtbinären und Agender-Personen zusammenbringen. Gemeinsam als Vertreterin von feministischen und queerfeministischen Gruppen, Beratungsstellen, Frauenhäusern und Einzelpersonen in Hamburg wollen wir Feminizide sichtbar machen und bekämpfen. Opfer von Feminiziden dürfen nicht vergessen werden und ihre Angehörigen müssen gehört werden. Das Leiden und das Unrecht unserer Wut und Trauer müssen zu politischem Handeln führen. Und es muss anerkannt werden, dass Morde an Frauen, Lesben, Trans, Inter und nicht-binären Personen und Agender-Personen strukturell sind. Der Staat hat eine Mitschuld und trägt diese an den Morden. Und diese Morde haben einen Begriff: Feminizid. Alle sollen wissen, es reicht. Und es reicht uns schon lange. Wir werden uns laut und wütend gegen patriarchale Gewalt einsetzen. Gegen Stalking, Misshandlung, Vergewaltigung, misogynen Terror, rechte Gewalt gegen Flinter und gegen Feminizide. Diese Morde und diese Gewalt haben damit zu tun, dass wir in einer Welt leben, in der Frauenleben systematisch abgewertet werden. In der Frauen und feminisierte Menschen überall und jederzeit damit rechnen müssen, angegriffen, unterdrückt, geschlagen und getötet zu werden. In einer Welt, in der Männer immer noch denken, Frauen würden ihnen gehören. Und dass es deshalb ihr Recht sei, über ihre Körper und ihr Leben frei verfügen zu dürfen. Wir gehören niemandem außer uns selbst. Unser Körper, unsere Freiheit und unser Leben gehören einzig und allein uns. Niemand hat das Recht, uns als Frauen, Lesben, Trans, Inter, nicht-binäre und Agender-Personen unsere Selbstbestimmung zu nehmen. Niemand!
Letztes Jahr sind in Hamburg nach unseren Zahlen mindestens 16 Frauen Opfer eines Feminizids oder eines versuchten Feminizids geworden. 9 von ihnen starben. Eine Anfrage von der Linken hat sogar ergeben, dass es 13 Feminizide waren. Dieses Jahr haben wir in Hamburg bisher glücklicherweise zwar keinen unbekannten Feminizid zu betrauern, in ganz Deutschland gab es jedoch bereits 20 Feminizide. 2023 wurde durchschnittlich alle 3 Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Wir können davon ausgehen, dass die Dunkelziffer auf einiges höher liegt. Diese drastischen Zahlen verdeutlichen uns, vor was für einer massiven Aufgabe wir stehen. Wir sind in Hamburg mit einigen Herausforderungen konfrontiert, um überhaupt die Zahlen zu Feminiziden zu bekommen. Die verlässlichsten Daten kriegen wir über kleine Anfragen an den Senat oder über Medienberichte. Manchmal fehlen dabei die Hintergrundinformationen, ob es sich wirklich um einen Feminizid handelt. Außerdem tauchen nicht alle Feminizide in der polizeilichen Kriminalstatistik oder in den Medien auf. Insbesondere die Feminizide nicht, die aus staatlicher Ignoranz resultieren. Darunter fassen wir die tödlichen Konsequenzen des Patriarchats, wie zum Beispiel das Sterben von Frauen, Lesben, Trans, Inter-, Nicht-Binären und Agender-Personen durch schlechte Gesundheitsversorgung und erhöhtes Armutsrisiko. Auch Selbstmorde in Knästen, Lagern und Abschiebehaft können Teil feminizider Gewalt sein. Trotzdem gibt es uns Mut zu sehen, wie widerständig Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre und Agender-Personen in verschiedenen Ländern weltweit gegen das Patriarchat und ihre Unterdrückung kämpfen. Kämpfe im Iran, Aufstände von Frauen in Afghanistan, die Frauenrevolution in Nordostsyrien, die feministischen Bewegungen in verschiedenen Ländern, Abya Yalas und auch überall sonst auf der Welt gibt es Widerstand. All diese Aufstände, Kämpfe, Revolutionen und ihre Kämpferinnen sind Vorbilder für uns, auch hier täglich weiter gegen Feminizide und Geschlechtsspezifische geschlechtsspezifische Gewalt einzustehen. Keine weniger!
Ja, ich fand es auf jeden Fall richtig spannend, was auch nochmal über die autonomen Frauenhäuser oder generell über die Frauenhäuser gesagt wurde, dass halt so wahnsinnig viele Plätze fehlen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Zahl auswendig, aber ich glaube, es gibt nur die Hälfte, die es eigentlich bedarf. Und das ist einfach ja eine Riesenkrise, dass es nicht finanziert wird ausreichend, dass Mitarbeiterinnen einfach so viel nicht entlohnt werden, also einfach dann so als Vereinsarbeit irgendwie machen, was ja dann auch nochmal so eine Prekarisierung der Mitarbeiterinnen ist. Ja, und auch die Zustände der Frauenhäuser selber ist halt katastrophal. Also es fehlt halt an allen Ecken und Enden. Und ich kenne das auch, dass halt dann in Hamburg oder in Großstädten dann so viele Plätze fehlen, dass halt Frauen aus einer aktuellen Krise in die Notaufnahme kommen, in den Frauenhäusern und dann irgendwie nach 2 Tagen wieder aus der Stadt raus müssen, obwohl die vielleicht hier auch Support-Netzwerk haben oder so. Und dass die eigentlich ja in die nächste Krise so gestürzt werden. Und dass das einfach an einer mangelnden Finanzierung liegt, ist einfach krass, finde ich. Also weil genau, es mangelt ja nicht an Geldern, aber einfach ja, die Verteilung der Gelder ist einfach so wrong.
Ja, wir müssen leider gestehen, dass es für die Zwischenkundgebung keinen Audiomitschnitt gibt. Das war leider im Chaos von, wie ist diese Zwischenkundgebung eigentlich abgelaufen, ist ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte an dieser Stelle nochmal über den zweiten Lauti lästern. Weil ich persönlich das schon super schade fand, dass eben ja tausende von Menschen hinter diesem zweiten sehr lauten Lauti beschallt wurden, aber halt überhaupt nicht mit Inhalten und dass dadurch irgendwie so ein bisschen eine Verständigung verloren gegangen ist.
Ja, voll. Und eigentlich war es auch, glaube ich, mal geplant gewesen, dass die Redebeiträge live sozusagen übers FSK gespielt werden und dann sozusagen der zweite Lauti den FSK-Sender überträgt. Aber das hat nicht geklappt. Und ich finde, man hätte aber trotzdem halt wenigstens, genau, erstens irgendwie durchsagen können, so, hey Leute, gerade findet die Zwischenkundgebung statt. Falls ihr daran teilhaben wollt, dann geht nach vorne, weil wir haben es mit der Technik nicht hinbekommen oder sowas. Oder wenigstens die Musik auszumachen, damit man irgendwie eine Chance hat, das zu hören. Aber halt diese ersten Reihen, also diese, ja, dieser hinter diesem Lauti haben einfach auch super viele Leute halt, ja, irgendwie Cocktails geschlürft und Bier getrunken und ganz ehrlich so, I don't know, ich will nicht Leuten vorschreiben, wie sie den 8. März verbringen sollen, aber ich finde es trotzdem scheiße. Es regt mich trotzdem einfach hart auf, weil ich denke mir so, es gibt danach 1000 Partymöglichkeiten und dass diese Demo ist irgendwie der Ort, wo der 8. März, ja, wo das schon irgendwie so halt politisch behandelt wird und keine Ahnung, wo irgendwie man feministisch zusammen kämpfen will. Und ich denke mir so, boah, wenn ihr nur hier seid, um irgendwie Bier zu trinken und Mucke zu hören, dann macht es halt woanders. Das hat mich einfach richtig aufgeregt und frustriert.
Ja, voll. Ich finde, das hat das Ganze auch so entpolitisiert. Also ja, das, was du gesagt hast, also nicht nur das Tanzen, sondern dann halt auch, man hört nicht die Redebeiträge, man hört auch nicht die Leute, die halt versuchen, da irgendwelche Sachen anzustimmen in der Demo weiter hinten. Und ja, genau, ich feiere das ja auch total, halt irgendwie mit den Flinter zu brunchen und auch halt eben so einen Teil vom 8. März zu haben, aber nicht auf der Demo, so wenn stabile Redebeiträge gehalten werden, so, ja. Und ich wäre eh dafür, dass wir nachher nochmal einen Rant machen, auch über diese Wahlen, was da drauf stand, etc.
Mach gerne jetzt.
Ah, ja. Auf diesem tollen Wagen stand Reflect the Patriarchy.
Ja, voll. Und was ist damit gemeint? Also so, wir haben wirklich gerübelt, heißt es jetzt von wegen so reflektieren, also so wie ein Spiegel? Oder also so von wegen, wenn wir das alle reflektiert haben, dass es Patriarchat gibt und was irgendwie patriarchale Subjektivierung irgendwie macht, dann ist das Problem gelöst? Also ich will wissen, so, was ist das für ein Aufruf? Also so, ich habe die Message auch einfach nicht verstanden.
Ja, voll. Also keine Ahnung, ich finde es auch richtig weird, dass es dann halt so ein bisschen wie in diesen ganzen Privilegien-Dingen halt so einen Touch bekommt von so pseudokritischer Männlichkeit, ne? Also, ah ja, ich habe mal drüber nachgedacht, dass es irgendwie für mich viel einfacher ist, irgendwie Raum einzunehmen oder zu reden oder so. Und deswegen erkläre ich dir jetzt, wie das hier eigentlich mit so Mansplänen voll das Problem ist. Ich habe drüber nachgedacht, da müssen wir meine Privilegien gar nicht abschaffen. Fand ich richtig wack und vor allem, ja, keine Ahnung, es gab ja offensichtlich eine Moderation auf dem Lauti, aber im Wesentlichen war es halt dann eigentlich nur so Mucke und es wurde irgendwie, ja, noch nicht mal dieser Spruch irgendwie in so ein Verhältnis dazu gesetzt, obwohl der halt eben so krass viel Raum eingenommen hat. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen saurer auf den Lauti oder so, als auf diese, keine Ahnung, Leute, die vielleicht eher ein bisschen partymäßig auf eine Demo gehen. Ist auch überhaupt nicht mein Modus, halte ich manchmal auch für eine Gefahr. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke mir halt so, okay, immerhin haben es die Leute auf eine Demo geschafft. Aber dass dieser Wagen das einfach so organisiert hat, dass genau dieses Entpolitisierte halt der vorrangige Modus sein muss. Also, keine Ahnung, das finde ich, dass ich kann nicht glauben, dass Leute sich dafür organisiert haben, genau das mit der 8. März-Bündnis-Demo zu tun. Macht mich wirklich wütend.
Okay, kommen wir jetzt dann zur Endkundgebung. Davon haben wir auch zwei Redebeiträge aufgenommen. Und zwar hören wir jetzt erstmal den von Hamburg Geneignet.
Jetzt geht's weiter mit dem Redebeitrag von Hamburg Geneignet. Liebe HamburgerInnen, habt ihr euch schon einmal gefragt, warum es so schwer ist, einen Kinderwagen in einen Bus zu bekommen? Einfache Erklärung, weil die Diskriminierung bereits bei der Stadtplanung anfängt. Hier fehlen noch grundlegende Dinge wie Rolltreppen, Aufzüge, Rampen, Elemente, die das Leben von Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Kinderwegen, welche häufig flinter sind, erleichtern könnten. Doch welche Ausweichmöglichkeiten zu den Öffis gibt es für diese Menschen? Laut der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes gibt nicht mal ein Drittel der Pkw-Neuzulassung an Frauen. Das Problem? Autolose Menschen brauchen länger für ihre Wege und leben zudem noch gefährlicher. Warum? Weil das Thema Sicherheit sich im öffentlichen Raum nicht nur auf mögliche Verkehrsunfälle beschränkt, denn weiblich gelesene Personen ohne Auto, also zu Fuß, auf dem Rad, in Bussen und Bahnen, werden im öffentlichen Raum häufig belästigt. Von schlecht beleuchteten Wegen, dunklen Plätzen und verlassenen Bahnhöfen ganz zu schweigen. Diese Angst im öffentlichen Raum wird übrigens als eine Art Kontrollmechanismus genutzt. Denn wer sich draußen fürchten muss, bleibt eher zu Hause. Aber sind Flinters in ihren eigenen vier Wänden sicher? Nein, denn nirgendwo erleben sie häufiger Gewalt als in ihren eigenen vier Wänden. Was häufig auch mit dem Tod endet, sogenannte Feminizide. Können sie denn nicht einfach ausziehen? Nein, denn auch auf dem Wohnungsmarkt ist eine systematische Diskriminierung aufgrund des Geschlechts allgegenwärtig. Und noch immer spielen patriarchale und rassistische Strukturen eine Rolle bei der Wohnungsvergabe. Daher brauchen wir ein feministisches Verständnis der Wohnungsfrage, um diese Diskriminierung zu bekämpfen. Denn Wohnungslosigkeit bringt Flinters in eine besonders vulnerable Position, da der öffentliche Raum ohne Rückzugsmöglichkeit eine zusätzliche Gefahr darstellt. Warum sollte uns das wütend machen? Weil Flinters tagtäglich mit dem unsäglichen Risiko konfrontiert sind, ihre eigene Wohnung betreten zu müssen, die für viele von ihnen der gefährlichste Ort ist und jeden verdammten dritten Tag eine Frau in Deutschland ermordet wird, oft in ihrem vermeintlich sicheren Zuhause. Und jede vierte Transperson erfährt in ihren eigenen vier Wänden Gewalt. Wohnen darf keine Ware sein, es ist ein Grundbedürfnis. In den meisten Familien wird die Care-Arbeit immer noch von Flinters verrichtet. Das kostet Zeit und de facto auch Geld. Aufgrund ihrer zusätzlich unbezahlten Arbeit haben sie rund 20% weniger Einkommen zur Verfügung als die meisten Männer. Die Rechnung ist einfach. Weniger Gehalt auf dem Zettel bedeutet weniger Chancen auf dem Mietmarkt. Besonders viele Flinters sind außerdem stärker auf eine gute Erreichbarkeit von Kindergärten, Schulen, Arztpraxen und Supermärkten angewiesen. Sie benötigen diese Nähe zur Einrichtung für ihre wertvolle, unbezahlte Care-Arbeit. Die Folgen sind vielfältig und alarmierend. Erschwertes Entkommen aus gewalttätigen Beziehungen, überfüllte Frauenhäuser, Diskriminierung bei der Wohnungssuche, Verdrängung an den Stadtrand, Zwangsräumungen Notunterbringung und letztendlich die bittere Realität der Wohnungslosigkeit. Daher brauchen wir dringend eine feministische Gesellschaftung von Wohnraum. Denn Wohnen ist ein Grundrecht, keine Luxusware für wenige. Dafür kämpfen wir von Hamburg Enteignet. Kurz zu unserer Initiative. Wir möchten ähnlich wie die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auch in Hamburg die großen profitorientierten Konzerne mit mehr als 500 Wohnungen enteignen und ihre Wohnungsbestände vergesellschaften. Diese riesigen Wohnungsbestände gehören nicht in die Hände von profitgeilen Konzernbossen, sondern in die Hände der Gemeinschaft. Wir wollen nicht länger zusehen, wie die Mieteinnahmen in die Taschen von Managern und Aktionären verschwinden, während wir uns abrackern, um unsere Mieten zu bezahlen. Diese Wohnungen sollen über Räte demokratisch und sozial gerecht verwaltet werden. Die Mieteinnahmen sollen den Bedürfnissen der Menschen dienen, nicht den Luxuswünschen von gierigen Bonzen, die uns am Ende wieder mit unseren Forderungen auf die Straße setzen. Danke.
Ja, voll der spannende Redebeitrag, also auch eine richtig spannende Perspektive, finde ich, auf Stadt und Stadtraum. Ja, ich kann auch nochmal so ein bisschen aus der Frauenhausarbeit berichten, also mit Wohnraum, also solange Wohnraum als Ware gilt, werden halt Frauen immer wieder benachteiligt einfach auf dem Wohnungsmarkt und bleiben auch deshalb in Gewaltsituationen, weil es einfach keine andere Lösung für sie gibt. Oder sie sich dann fürs Frauenhaus entscheiden. Ja, aus dem Frauenhaus, also Frauenhaus ist immer nur eine Zwischenlösung, ne? Und die Hauptarbeit dann dort, also ab einem gewissen Punkt, besteht dann halt einfach nur noch darin, Wohnraum für die Frauen zu finden, für die Frauen und ihre Kinder. Und das dauert so lange, bis diese mehrfach diskriminierten Personen auf dem Wohnungsmarkt irgendwie einen passenden Wohnraum gefunden haben, der wahrscheinlich auch noch irgendwo weit außerhalb der Stadt liegt. Ja, ist einfach wieder so viel Zeit vergangen und so lange wurde ein Raum eingenommen im Frauenhaus, der eigentlich auch für andere Frauen dann notwendig gewesen wäre. Ja, zeigt, glaube ich, einfach, wie wichtig Enteignung ist.
Ja, und einen letzten Redebeitrag haben wir euch noch mitgebracht. Das ist der Redebeitrag von den Falken. Ja, deren Motto war feministisch streiken und hört vielleicht selbst, was sie sich dazu überlegt haben.
Liebe Genossinnen und Freundinnen, wir sind von den Falken, einem sozialistischen Kinder- und Jugendverband. In den letzten Monaten, eigentlich sind es schon Jahre, beobachten wir mit zunehmendem Gefühl von Ohnmacht, dass der Starken der politischen Rechten und dass sie ihre Inhalte und Standpunkte in der Gesellschaft normalisieren kann. Eine Bewegung der Gesellschaft nach rechts, die die staatstragende Politik dominiert, bedeutet auch, dass die patriarchale Herrschaft sich besser legitimieren und durchsetzen kann. Eine Folge davon ist, dass staatliche Sozialleistungen stark zurückgebaut werden. Gleichzeitig werden soziale, meist feminisierte Berufe entwertet und prekarisiert. Flinter werden verstärkt ins Private zurückgedrängt, denn wenn die Reproduktion von Leben und Arbeitsfähigkeit und die Sorge umeinander privatisiert wird, werden Flinter zunehmend an die Familien gebunden.
In einer Gesellschaft, die sich ideologisch rechtsorientiert, werden diese materiellen Umstände durch verschiedene politisch und kulturell durchgesetzte Faktoren verstärkt. Beispielsweise treibt ein regressives Abtreibungsrecht Flinter in unfreiwillig in soziale Verpflichtungen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auch über den 8. März hinaus feministisch gegen das Erstarken rechter und ihrer patriarchalen Ideologien organisieren. Es braucht eine feministische Organisierung, die sich gegen die Ausbeutung des kapitalistischen Patriarchats wehrt. Wenn wir feministisch streiken, können wir ökonomische und gesellschaftliche Forderungen zusammendenken und erkämpfen.
Aber was heißt es, feministisch zu streiken? Feministisch streiken wir sowohl auf der Arbeit als auch im Privaten. Also überall dort, wo das Leben ist. Indem wir Arbeitskämpfe in feminisierten Berufen in den Mittelpunkt unserer Kämpfe stellen. Wenn die Arbeit in der Pflege, der Kita oder der Reinigung lahmliegt, entsteht nicht nur ökonomischer Druck. Wenn Kranke nicht gepflegt, Kinder nicht betreut und Räume nicht gereinigt werden, übt das auch enormen Druck auf die Gesellschaft und den Staat aus. Es geht also nicht nur um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, sondern um eine Verbesserung der Lebensumstände aller. In den letzten Jahren gab es immer wieder Arbeitskämpfe in diesen Bereichen. So ruft Verdi auch heute die Beschäftigten von Einzel- und Großhandel sowie das Reinigungs- und Kochpersonal der Kita Elbkinder zum Streik auf. Wir müssen uns diesen Streiks und zukünftigen Arbeitskämpfen in feminisierten Berufen anschließen und sie unterstützen.
Streik in sozialen Bereichen und im Privaten ist gar nicht so einfach. Streik bedeutet hier, dass andere Menschen sich selbst überlassen werden und es in ihnen an Lebensnotwendigen mangelt. Deswegen muss ein feministischer Streik immer auch das Erproben neuer Formen der Organisierung von Care-Arbeit bedeuten. Beispielsweise kollektiv organisierte Kinderbetreuung und Essensversorgung. Im feministischen Streik werden so neue Beziehungsweisen erlernt und ausgeprobt. Diese Erfahrung von gelebter Utopie, wie wir sie in allen gesellschaftlichen Bereichen fordern, lassen spüren, wofür wir kämpfen. Damit bietet der feministische Streik vor allem durch seine Praxis Antworten, nach denen wir uns in krisenhaften Zeiten sehen. Durch das Streiken und die politische Organisierung können wir uns auch im Privaten als politische Subjekte erfahren. Wir erleben, dass es heißt, was es heißt, aktiv für das eigene Leben einzutreten und gemeinsam gegen die kapitalistische Konkurrenz und Individualisierung organisiert zu sein. Diese Selbstwirksamkeit stärkt uns für weitere politische Kämpfe.
Es reicht jedoch nicht, unsere Arbeit nur hier in Deutschland niederzulegen. Der feministische Streik muss immer auch ein internationaler sein. Betrachten wir feministische Streikbewegungen in Argentinien, Polen, Kenia und Kurdistan, wird schnell klar, es gibt Massen an Flinter, die sich organisieren und für einen Sturz des Systems kämpfen. Nehmen wir uns diese Kämpfe als Vorbild und bilden auch hier in Hamburg wieder eine starke feministische Streikbewegung, entlang von Lohnarbeitskämpfen und gleichzeitig im unentlohnten Sorgebereich. Streiken wir wieder, feministisch, international und radikal!
Was ich so super spannend an dem Redebeitrag fand, ist, dass er ja so ein bisschen so ein zentrales Problem von dem 8. März-Streik oder so aufgreift, weil es ja immer so ein bisschen so eine Frage ist, ja okay, jetzt geht es endlich mal um die ganzen Sachen von so Care-Arbeit und natürlich wollen wir auch irgendwie so, ja keine Ahnung, als Einzelpersonen irgendwie am 8. März streiken, aber wie kann das eigentlich aussehen, wenn es halt eben nicht in den Pflegeberufen ist, also wo es ja total legit ist, dass die dann irgendwie um 9 halt einfach eine Streikkundgebung machen, aber wie sieht es eigentlich in dem privaten Bereich aus? Und das mochte ich eigentlich so sehr an dem Redebeitrag von den Falken, dass sie das halt aufgegriffen haben und gesagt haben, hier, guck mal, das ist irgendwie eine zentrale Frage, wie wir eigentlich Care kollektiv organisieren und wie dafür irgendwie ja neue Beziehungen aussehen müssen und dass das halt auch was Revolutionäres ist, also dass diese neuen Strukturen, diese neuen Arten und Weisen irgendwie gemeinsam aufeinander Bezug zu nehmen, dass die eigentlich schon ja eben was Revolutionäres haben oder so. Und ja, keine Ahnung, das zeigt sich dann ja auch in der Praxis, die Falken selber haben. Also ich meine, sie haben das jetzt zum Beispiel an so ja kollektiver Kinderbetreuung oder eben kollektive Essensversorgung thematisiert, aber genau, das finde ich irgendwie ganz spannend, so diese Überlegung, dass veränderte Formen von wie organisieren wir Care-Arbeit ein feministischer Streik ist. Und was ich so richtig sweet fand, keine Ahnung, wir standen dann irgendwie so vor der Leishalle und haben das eben von denen gehört und gab so ein fettes Graffiti, was einfach an der Leishalle war, feministisch streiken, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, mich irgendwie auch so voll willkommen geheißen gefühlt habe oder so, weil man so richtig gemerkt hat, ah ja, krass, keine Ahnung, das ist so ein Thema, was halt nicht irgendwie nur da ist, dass wir es zueinander sagen und dann ist es irgendwie auch wieder verpufft, also dass es nur diesen einen kleinen Demo-Moment gibt, sondern dass es halt wirklich irgendwie auch Raum in der Stadt greift und auch für Leute sichtbar ist, die nicht extra freiwillig um 9 zu dieser Abschlusskundgebung da zur Leishalle kommen, wo ja eh super, super wenig los ist, ne? Weil Leute sich da Wohnraum gar nicht leisten können. Ja, aber deswegen finde ich das irgendwie lieb, dass das jetzt so in der Stadt prangt.
Ja, für alle, die dieses Thema feministischer Streik mehr interessiert, ein paar Falken haben jetzt auch ein Buch dazu herausgebracht. Ich glaube, vor ein paar Wochen. Und genau, ich glaube, das ist jetzt auch schon sozusagen, also zum Verkauf da. Also genau. Schaut euch mal um nach diesem Buch.
Ja, mega spannende Themen, auch wie man halt eben feministisch streiken kann am 8. März, irgendwie auch so im Einzelnen oder so. Und auch dahingehend nochmal irgendwie so nur den Tag einfach mit Flinter zu verbringen und irgendwie, Care-Arbeit nur füreinander zu machen und nicht für Typen. So, es fühlt sich schon auch richtig gut an, finde ich. Ja, zumindest am 8. März. Ja, und auch nochmal zu dem Graffiti. Ich finde auch, also auf der Demo-Route waren ja auch richtig viele Parolen irgendwie so gemalt. Und auch weil die irgendwie total schmierig und so aussahen, aber ich habe das auch total gefeiert, irgendwie, dass wir uns nicht nur den Raum auf der Straße genommen haben, sondern dass obviously auch Genossinnen irgendwie davor unterwegs waren, um die Demo-Route irgendwie zu verschönern. Und dass somit da auch irgendwie so ein bisschen bleibt, der 8. März. Das finde ich schon ein sehr schönes Gefühl und ja, generell halt auch so durch Graffiti irgendwie so eine Praxis zu haben, Stadtraum einzunehmen und mit eigenen Themen oder eigene Themen groß machen zu können oder so. Und ja, auch nicht nur die Außenwirkung so, dass man dann Tags irgendwie sieht oder Graffiti, sondern dafür ist ja auch Bandenbildung irgendwie nötig und auch das finde ich super, wenn Flinter nachts unterwegs sind und irgendwie coole Aktionen machen.
Voll, ich teile auf jeden Fall alles, was du gerade gesagt hast und auch, dass ich richtig cool finde, dass es irgendwie auch eine Möglichkeit ist, gezielt Sachen nochmal so anzugreifen oder so zu konfrontieren. Also dass zum Beispiel da bei dem Deutschlandhaus am Gänsemarkt irgendwie stand Feminismus gegen Deutschland oder Feminists fight Fortress Europe oder sowas. Also dass genau durch so Graffiti auch nochmal so, was ich gerade meinte, konkret nochmal auf spezielle Themen eingegangen werden kann.
Dann spielen wir jetzt erstmal noch einen Song von Future Bay Männer LOL.
Hallo, hier sind wir wieder bei Maulluft der Vernunft auf FSK 93,0 MHz. Den Song, den ihr gerade gehört habt, war Transagenda Dynastie von Kerosin 95. Und genau, wir haben ja gerade über das Graffiti geredet, was auf der Strecke war und die Gestaltung des Raums. Und was mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist, ist halt dieser Man's Need Shop da zwischen Gänsemarkt und Gängeviertel, der einfach von so, glaube ich, zwei Wannen und mehreren Bullen bewacht wurde. Ich dachte so, alles klar. ihr wisst, was ihr bewachen wollt. Genau, und apropos Man, ich glaube, da gibt es auch irgendwie noch ein paar Sachen, über die wir so reden könnten. Oder jetzt auf jeden Fall, also reden bezüglich der Demo.
Ja, voll. Ich habe das Gefühl, wir brauchen jetzt erstmal hier noch Raum, um über Macker ablästern zu können und ein bisschen zu ranten. Die Demo war ja auch teilweise all gender und das hat man leider gemerkt, ne?
Ja, voll. Also ich meine, eigentlich war der größte Teil ja auch all gender. Ja. Und es fing irgendwie schon an auf der Anfangskundgebung, wo ich halt irgendwie so ein paar Typen sagen musste, die irgendwie da halt standen mit ihrem Bier und irgendwie die ganze Zeit gelabert haben und man wirklich kein Wort von dem verstanden hat, was die Personen, die da irgendwie vorne standen und Redebeiträge gemacht haben zu wichtigen Themen und irgendwie die voll wichtige, relevante Sachen gesagt haben, dass man die wirklich einfach nicht verstanden hat. Und die musste ich dann wirklich erstmal irgendwie halt ja so darauf hinweisen, dass sie bitte leise sein sollen oder sich halt an den Rand stellen sollen. Also damit hat es irgendwie schon angefangen.
Ja, auch schon bei dem besagten Südpolwagen stand bei der Anfangskundgebung so ein Typ mit einem Schild, wo drauf stand Männer LOL. Also allein das schon, ne? Wenn Typen diesen Spruch hochhalten, I don't know. Und dann aber halt auch noch in der anderen Hand irgendwie ein Cocktail und da irgendwie tanzend. Und man denkt sich halt wirklich so, ja, Männer LOL.
Ja, und ich glaube, am allermeisten habe ich dann schon auch so die so Antifemacker gestört, die dann irgendwie auf der Demo halt die ganze Zeit so, ja, so Bullenhass-Parolen geschrien haben und irgendwie halt viel ja so Antifa-Parolen. Und ganz, also so, ich, also ist ja nicht so was, dass ich inhaltlich was dagegen habe, aber ich bin so, ihr seid jetzt hier auf einer feministischen Demo und müsst mal wieder beweisen, wer hier irgendwie der krasseste Antifaschist ist, irgendwie der am lautesten brüllen kann. Keinen einzigen feministischen Spruch anzustimmen.
sondern halt die ganze Zeit irgendwie nur dieses so, ja, Alerta, Alerta, Antifaschista und sowas. Das hat mich ja einfach so mehr genervt und ich war so, boah, irgendwie know your place, so. Und ich meine, der queerfeministische Blog war ja auch eigentlich, also die vordersten Reihen waren, glaube ich, Flinter, aber boah, diese vordersten Reihen, das waren echt nicht viele, also ja.
Voll, ja. Also ich glaube auch, die kannten die Sprüche nicht, weil da waren sie auf einmal ganz leise und mussten dann wieder anderes anstimmen. Das hat mich auf jeden Fall auch derbe genervt und halt dann auch mit einer Lautstärke, so übertönend alles. Die zwei größten Flaggen im Block wurden halt auch von Typen gehalten und ich denke mir so, ja, okay, wenn ihr in eurer Gruppe keine einzige Flinter habt, so, dann I don't know, schließt euch hinten der Demo an oder so. Ja, ich habe auch einmal so zurückgeguckt und auch so ein Macker, der so beim Klatschen dann halt so die Hände auseinandergenommen hat und halt wirklich so vom linken Teil des Blocks bis zum rechten Teil des Blocks so seine Armspannbande aufgeschlagen hatte, ja. Ja, bisschen,
voll.
Ja, fühlt sich sehr falsch an.
Ja, es ist einfach da nicht möglich für die, sich zurückzunehmen. Es geht einfach nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, die können das dann einfach nicht Flinter irgendwie den Raum zu geben, sondern müssen halt ja irgendwie ihre Männlichkeit da mal wieder so zu Beweis stellen.
Ja, ich fand's voll witzig, als ich dann einmal so den Spruch umgetextet habe zu Antifa-Macka gibt's in jeder Stadt, bildet Banden, macht sie platt. Da war ja ganz leise eine Person auf jeden Fall und hat sich ganz schnell weggedreht. Ja, das hat Spaß gemacht. Und da haben wir ja dann auch voll gemerkt, so dass andere Flinter sich darüber voll gefreut haben und wahrscheinlich schon die ganze Zeit das Gleiche dachten. Und das war irgendwie, ja.
Ja, voll. Das fand ich dann auch voll den nice Moment, das so zu sehen, so okay, wir sind hier auf jeden Fall nicht allein, die irgendwie keinen Bock haben auf ja, Antifa-Makertum auf einer feministischen Demo. Ja. Einfach. Ja.
Und auch nochmal dazu, so, ihr seid keine Genossen. So, wenn ihr nicht da das irgendwie hinbekommt, eine feministische Praxis zu entwickeln, eine wirklich feministische Praxis und halt nicht irgendwie eine Heuchlerei von Allyship und keine Ahnung was. So, das ist Grundvoraussetzung für politische Zusammenarbeit und so, das ist nicht irgendein nice extra oder so, sich mal mit der Männlichkeit auseinanderzusetzen. Nein, du bist kein Genosse, so. Also, was ich damit meine, um jetzt nicht hier irgendwie einen Shitstorm loszutreten, ich glaube, so Genossen erkenne ich erst dann an, wenn sie irgendwie wirklich anerkennen, dass Feminismus nicht irgendein externes Thema ist, was man mal irgendwie behandeln kann oder so oder reflektieren kann, so wie der Lauti gesagt hat, sondern eine echte feministische Praxis zu haben. Ja, vielleicht nochmal so abschließend, wie hast du dich nach der Demo gefühlt?
Ja, auf jeden Fall schon immer noch einfach ziemlich wütend. Also die Demo hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie dachte so, oh, jetzt konnte ich wirklich mal hier voll meine Wut rauslassen und jetzt fühlt sich das alles so ein bisschen gelöster an, sondern genau, was wir gerade schon so über die Demo erzählt haben, dass es halt schon irgendwie auch einfach sehr viele nervige Macker irgendwie gab. Und so, das hat auf jeden Fall, also ja, ich glaube, deswegen war ich dann auch einfach immer noch ziemlich gereizt und hatte Bock, irgendwie jede Menge Leute anzurempeln. Aber ich fand auf jeden Fall richtig schön, wie die Demo geendet hat, und zwar mit diesem Tanz. Ich fand es voll nice zu sehen, wie die Flinter, die da getanzt haben, so aussehen, als hätten sie so richtig viel Spaß dabei und ich glaube, das war so richtig durchdacht. Also, ich glaube, ich habe nicht alles komplett verstanden an der Performance, aber ich hatte voll das Gefühl, die haben sich das voll lange überlegt und haben wahrscheinlich irgendwie schon länger an diesem Projekt gesessen. Und das stelle ich mir einfach richtig schön vor, das auch so zusammen zu erarbeiten. Und dann ganz am Ende haben sich so ganz viele Leute aus der Menge irgendwie noch so dazu, sind so dazugekommen und alle haben so am Ende in der Mitte so zusammen getanzt und sind so zusammen so ein bisschen ausgerastet. Und das war irgendwie, das fand ich eigentlich so den schönsten Moment dann auf der Demo und so voll, ja, irgendwie so, sich so ein bisschen befreit angefühlt. Das war irgendwie richtig nice.
Ja, das klingt echt richtig schön.
Ja, ich glaube auch, ich konnte die Wut nicht so richtig gut rauslassen und ich habe mir, glaube ich, so für den nächsten 8. März vorgenommen, dann echt irgendwie eher in den Flinterblock zu gehen und den Tag noch konzentrierter mit Flinter zu verbringen und zu zelebrieren.
Ja, same. Ist halt irgendwie einfach schade, dass es irgendwie sein muss. Aber so, ja, ich glaube irgendwie auch, dass ich nächstes Mal mich eher dann im Flinterblock sehe.
Ja. Okay, ja, ich glaube, dann werden wir jetzt so fertig mit dem Rückblick auf gestern, auf den 8. März 2024. Und wir würden eigentlich voll gerne noch in diese Sendung ein paar Aufnahmen mit reinnehmen aus einer vergangenen Veranstaltung in der Flora, und zwar eine Buchvorstellung von materialistischem Queerfeminismus. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil wir ja auch vorhin so über verschiedene Strömungen in der Linken geredet haben und ich glaube, dass es ein spannendes Thema ist, so materialistischen Feminismus und Queerfeminismus zu vereinen. Und ja, hört rein.
Ja, genau. Und bevor ihr Teile aus der Veranstaltung hört, könnt ihr vorher noch einen Song hören, und zwar Dead Men Don't Rape von 7-Year-Bitch. Wir sind Maulwurf der Vernunft. Ihr habt uns gehört auf FSK 93,0 MHz oder auf dem Livestream fsk-hh.org oder als Podcast. Wenn ihr uns als Podcast hört, könnt ihr die Musik, die wir heute gespielt haben, nachhören in unserer Playlist, die ihr in der Beschreibung vom Podcast findet. Und damit sagen wir tschüss und viel Spaß beim Song.
Tschüss!
Ist ja mit so Theoriebüchern immer so eine Sache, ne? Kannst ja nicht so gut vorlesen, aber einen Teil vielleicht schon. Deswegen, aus der Einleitung. Wie wirken Patriarchat, Heterosexismus und Kapitalismus zusammen? Wie kann ein Feminismus aussehen, der sowohl die ökonomischen Grundlagen von Geschlecht und Sexualität als auch deren Herstellungsbedingungen umfassend theoretisiert und zu überwinden sucht? Inwiefern sind Heterosexualität und Zweigeschlechtigkeit für den Kapitalismus produktiv? Und wie schafft es der Kapitalismus, unsere Wahrnehmungs- und Beziehungsweisen so zuzurichten, dass wir uns alltäglich in unserem Leben und Lieben vereinzeln und gegeneinander ausspielen lassen? Diese Fragen stellen sich aktuell noch dringlicher. Queer- und Transfeindlichkeit, Antifeminismus sowie autoritäre Tendenzen gewinnen international an Zuspruch. Gleichzeitig geht die Verwobenheit von Krisen der Ökonomie, Gesundheit, Demokratie und Ökologie mit einer Zunahme sozialer Ungleichheit einher, die hochgradig vergeschlechtlicht ist. Während der Kapitalismus in eine massive Legitimationskrise geraten ist, wirken seine Glücksversprechen weiter fort und prägen unsere Gesellschaft. Erfolg durch Konkurrenz statt Kollektivität, Liebe durch Kleinfamilie statt Sorgegemeinschaft, Wohlstand durch Eigentum statt Vergesellschaftung, Erfüllung durch Lohnarbeit statt soziale Beziehung, Bedürfnisbefriedigung durch Ausbeutung statt kollektive Zusammenarbeit, Naturverhältnis durch Beherrschung statt Wechselseitigkeit, Identität durch Autonomie statt Verwiesenheit, Wissen durch Objektivität statt Emotionalität und so weiter. Allein diese kurze Aufzählung macht deutlich, wie vergeschlechtlicht die Prämissen des kapitalistischen Wirtschaftssystems sind, in dem feminisierte Eigenschaften systematisch abgewertet werden. Das kapitalistisch erfolgreiche Subjekt ist männlich, heterosexuell, vermeintlich autonom, rational und gewinnorientiert. So, das mal zum Einstieg. Genau, ich fange einfach mal so ein bisschen an zu erzählen, warum überhaupt dieses Buch. Es gibt ja so Folien, wenn ihr die nicht lesen könnt, weil ihr ganz weit hinten oder oben sitzt, ist nicht schlimm. Ich erzähle alles, was da drauf ist. Es hilft mir auch so ein bisschen als Skript. Genau. Also, ich mache seit, weiß ich nicht, 20 Jahren vielleicht Gender Studies an der, also als Studi habe ich mich dafür interessiert und jetzt auch in der Forschung. Und was mir da sehr viel entgegnet ist, ist so eine Erzählung von, auf der einen Seite gibt es die materialistischen, die marxistischen Feministinnen, die denken Klasse mit und die ökonomischen Verhältnisse und haben irgendwie einen Begriff von Produktion und Reproduktion und Produktionsverhältnissen. Und auf der anderen Seite sind so die Queer-TheoretikerInnen, die Queer-Feministinnen Und die haben eine Kritik an Zweigeschlechtigkeit und Heterosexismus und so, aber die würden irgendwie die ökonomischen Grundlagen nicht wirklich mitdenken oder diese Theorien auf die Spitze getrieben ist ja dann immer so ein bisschen, diese Theorien wären anschlussfähig für den Neoliberalismus. Und diese Entgegensetzung habe ich, glaube ich, selber auch noch nie so verstanden, warum das so entgegengesetzt werden muss, wo es doch so viele Beispiele gibt, wo man irgendwie merkt, dass es Quatsch ist. Also ich weiß nicht, in New York zum Beispiel, die meisten Jugendlichen, die auf der Straße leben, die meisten von denen sind queer. Das ist total klar, dass sie, also dass Armut total stark auch mit Queerness zum Beispiel einhergeht. Und worauf es so ein bisschen zugespitzt hinausläuft, ist so dieser Konflikt. Ich sage manchmal, das ist so der neue Hauptnebenwiderspruchskonflikt. Früher war es irgendwie, der Kapitalismus ist der Hauptwiderspruch, Geschlecht ist Nebenwiderspruch. Das machen wir dann irgendwann später, wenn dafür Zeit ist, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist. Ja, as if. Und dieser neue Widerspruch ist quasi der zwischen Identität und Klasse, der sich auch wieder in ganz, ganz vielen verschiedenen Formen zeigt und zuspitzt. Und wo ich das so stark beobachtet habe, war, als das Buch von Didier Erebon, Rückkehr nach Reims, übersetzt wurde ins Deutsche und gesagt wurde, wir brauchen wieder eine neue Klassenpolitik, weil Didier Erebon ist ein französischer Soziologe und der ist quasi in das Heimatdorf oder in das Dorf seines Vaters gefahren, der gerade gestorben ist und wundert sich so ein bisschen soziologisch darüber, warum denn da jetzt alle auf einmal Front National, also rechts wählen, wo sie doch vorher alles Sozialistinnen gewesen sind. Und Erebon kommt so ein bisschen zu dem Ergebnis, dass es der Verrat der Sozialdemokratie war, also dass die sozialdemokratischen, sozialistischen Parteien eben die ArbeiterInnen verraten haben und denen quasi nichts mehr anbieten, sondern selber neoliberale Politik machen. Und dass deswegen alle auf einmal rechts wählen. Und mit dieser Übersetzung von diesem Band ins Deutsche kam so ein Diskurs auf, ah ja, wir brauchen wieder die neue Klassenpolitik. Wir müssen die ArbeiterInnen da abholen, wo sie stehen und so. Und das kann dann aber nicht mit queeren, feministischen Themen einhergehen. Also das war so ein bisschen dieser Kurzschluss, was irgendwie auch Quatsch ist, weil Erebon selber in der Schwulenbewegung total aktiv ist und so. Also der würde diesen Widerspruch überhaupt gar nicht so sehen. Genau, und so ein bisschen zugespitzt ist dieser Konflikt in dieser These, dass die Rechten überhaupt aufsteigen konnten, dadurch, dass sich die Linken fokussiert hätten auf Fragen der Political Correctness und Fragen der Anerkennung. Also das hat zum Beispiel der Politikwissenschaftler Marc Lila gesagt, aber so ungefähr gibt es gerade einen Haufen Bücher, die das so ein bisschen proklamieren oder sieht man ja auch bei der Sarah Wagenknecht-Partei und so, dass es so sehr stark irgendwie darum geht, Bewegungen gegeneinander auszuspielen und quasi zu sagen, wenn wir irgendwie noch mit den ArbeiterInnen reden wollen, dann brauchen wir denen nicht mit LGBTIQ-Sternchen oder so zu kommen. Und ich würde halt sagen, das ist total Quatsch, dieser Widerspruch, weil was Bini Adamczak, finde ich, sehr überzeugend gesagt hat, es gibt nichts Identitäreres als die ArbeiterInnenbewegung. Also ArbeiterInnen zu sein und dafür zu stehen und ArbeiterInnen Lieder zu singen und in einem Kollektiv als ArbeiterInnen organisiert zu sein, ist wahnsinnig identitär. Und ich würde es vielleicht noch weiter treiben und sagen, na gut, also wer meint irgendwie Identität und Klasse würde sich widersprechen, hat irgendwie Marx nicht verstanden, weil bei Marx heißt es ja auch schon, dass Sein bestimmt das Bewusstsein, also klar, so wie ich über die Welt denke und was meine Identität ist, ist natürlich basiert auf dem gesellschaftlichen Sein, also auf den ökonomischen Verhältnissen, das ist doch miteinander verbunden, das ist doch irgendwie klar. Und ich glaube, es ist halt so eine Teile- und Herrsche-Strategie, Bewegung zu zerteilen und man könnte das ist halt umgekehrt sagen, eigentlich ist auch jede Politik, die so tut, als wäre sie nicht identitätspolitisch, dann eben identitätspolitisch im Sinne der herrschenden Klasse. Also man könnte sagen, dass eigentlich fast jegliche Parteipolitik eine Politik europäischer weißer Cis-Männer für und über sich selbst ist, aber sie tut halt so, als wäre sie irgendwie das Allgemeine oder das Objektive und alles andere ist dann identitätspolitisch, wo es meistens um Kämpfe von marginalisierten Gruppen geht, die halt systematisch unterdrückt wurden und eben aber auch in ihrer Klassenlage unterdrückt wurden. Und von diesem Konflikt ausgehend wollte ich dieses Buch machen und würde sagen, man könnte vielleicht zusammenfassen, dass ein materialistischer Queerfeminismus demgegenüber eigentlich eher eine identitätsüberwindende Klassenpolitik ist, wo es eigentlich darum geht, die klassenlose Gesellschaft herbeizuführen, wie beim historischen Materialismus und auch, und dazu kommen wir später noch, die geschlechtslose Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der wir diese Identitäten nicht mehr so brauchen, weil sie nicht mehr Grundlage für Hierarchien sind. Genau, und warum braucht es jetzt beides? Also warum brauchen wir materialistischen und unqueeren Feminismus? Und ich würde sagen, was das die wichtigsten zwei Punkte der Queer Theory, wenn man jetzt irgendwie jahrzehntelange Theoriegeschichte mal kurz so runterbrechen kann, ist das eine zu sagen, Geschlecht ist eine binäre Kategorie. Also es ist die Zweigeschlechterordnung, die Gesellschaft strukturiert. Es wird in Frau und Mann eingeteilt und das ist jeweils binär. Und das ist ein Problem, weil dann gibt es nichts dazwischen. Also es wird nicht als Spektrum gedacht oder so, sondern einfach in diese zwei Geschlechterordnungen müssen sich alle einfügen. Und selbst mit so einer Kategorie wie divers oder so, das ist dann wieder so die Abweichung von der Norm und das eigentlich reproduziert es die Norm wieder. Und zum anderen, was queer-theoretische Überlegungen auch geleistet haben, ist zu sagen, warum diese Norm so stabil ist, diese Zweigeschlechterordnung, das ist die Heterosexualität, weil die dann jeweils immer auf das andere verweist. Und das heißt, Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit sind beides gesellschaftliche Ordnungssysteme, die unsere Gesellschaft strukturieren. Und darin wird eben Geschlecht hergestellt. Also dieser ganze Prozess, wie es dazu kommt, dass man vergeschlechtlicht wird während seines Lebens, das erklärt uns die Queer Theory und das ist super relevant, um Geschlecht und Sexualität zu verstehen. Aber was uns das nicht lehren kann oder nicht so viel uns darüber sagen kann, ist, warum gibt es da eine Ungleichheit? Also warum ist dieses Zweigeschlechtersystem so wahnsinnig hierarchisch? Warum ist alles, was feminisiert ist, unten, wird abgewertet? Und warum gibt es diese Hierarchie? Und was hat das alles mit Kapitalismus zu tun? Also die Verknüpfung mit sozialen und ökonomischen Verhältnissen. Dafür brauchen wir eine materialistische Perspektive. Und beides ist super wichtig und beides ergänzt sich. Also genau, das ist so ein bisschen das Ziel dieses Buches, zu zeigen, dass sich das gar nicht gegeneinander ausspielen lassen muss, sondern dass es eigentlich zusammengehört.
I insist upon my right to be multiple.